Herzlich willkommen auch von mir nochmal. Ich wollte heute nochmal ein bisschen anknüpfen an die Predigt von dem Jörg vor 2 Wochen. Und wer sich noch erinnert, es ging um Resilienz. Darüber hat er gepredigt und da ist mir gleich eingefallen, da hast du doch neulich ein Buch gelesen und dich auch mal mit beschäftigt. Und nicht vom Mikrofon weggehen, alles klar. Zu sehen, da würde ich gerne nochmal anknüpfen. Mit 2 Punkten, die ich schon länger auch einfach beobachte oder mir Gedanken darüber mache und die ich, wie ich denke, ganz gut einfach zu dem Thema passen und dort reinpassen. Und ich hoffe, das kommt so ein bisschen rüber heute. Genau, ich habe mir so ein Buch gekauft, eigentlich aus der Arbeit heraus, weil wir bei uns im Management-Team irgendwie sehen in der Firma, die Arbeit wird immer mehr, E-Mails, 120 E-Mails noch zu lesen, so viel mehr zu tun und um die Ecke ist noch mehr. Also Stress und Arbeit nehmen andauernd zu und was kann man dort tun? Und es ist leider nicht so, dass es dann nur 3 Wochen sind und dann ist wieder alles gut, sondern eigentlich die Perspektive ist, es wird weiter zunehmen. Und es ist auch keiner da, der jetzt sagt, okay, jetzt mach mal da weniger oder lass mal das oder dies. Sebastian, ne? Insofern hab ich mich da ein bisschen mit beschäftigt zu sehen, okay, was gibt's denn da, mit Stress klarzukommen? Und dann kommt man halt automatisch irgendwie auf dieses Thema Resilienz. Und ich glaube, der Jörg hat das ja letztes Mal auch einfach sehr gut dargestellt, was das eigentlich bedeutet. Und ich muss halt einfach selber lernen, diese Prioritäten zu setzen und auch Nein zu sagen. Das kann letztlich keiner für mich machen, sondern ich muss mich da entscheiden. Und ich habe mal nochmal geschaut, wie wird denn Resilienz übersetzt? Und man kann das sowohl so mit Standhaftigkeit übersetzen, wie so ein Ritter, aber auch ein gutes Wort, was ich finde, ist Elastizität. Also elastisch sein. Und ihr erinnert vielleicht euch noch, der Jörg hatte diese beiden Bälle, der Tischtennisball, der nicht elastisch war, sondern geknautscht wurde unter Druck, und der Tennisball, der elastisch ist und dann so wieder zurückspringt. Und so Elastizität ist eigentlich irgendwie was ich finde, passt gut dazu. Und vielleicht behaltet er das mal im Hinterkopf. Der Ritter ist natürlich auch ein Sinnbild für Standhaftigkeit, so ein mittelalterlicher Ritter, sehr standhaft, außen ganz hart, Rüstung, da kommt nichts durch. Also wenn der mal so Schläge mit dem Schwert, passiert da nichts, er bleibt geschützt. Aber wenn die Schläge dann mal Überhand nehmen, dann ist aber vorbei, dann wird die Rüstung demoliert und dann hat er im Prinzip eigentlich keine Chance mehr darunter. Manche kennen sich hier viel besser aus mit Rittern und so, aber ich glaube mal, wenn du da durch bist durch die Rüstung, dann ist da leider vorbei, wie ihr euch vorstellen könnt. Springt nicht zurück, gar nicht elastisch, erstmal super hart. Und dann habe ich noch ein weiteres Bild, das kennt ihr auch, die Teflonpfanne. Und die wird ja immer so beworben, da haftet nichts an der Teflonpfanne, egal was du da drin brätst und wie du es machst, hinterher sieht die aus wie neu. Und vielleicht wünschst du dir manchmal, dass du so bist wie eine Teflonpfanne, egal was auf dich einschlägt, strömt, es perlt ab und es ist nichts mehr zu sehen. Auch das kann ja sein, wie man so rangeht und sagt, ey, ich lasse hier gar nichts so an mich ran, dass das irgendwie Kratzer oder irgendwelche Ablagerungen erzeugt, sondern das soll alles an mir abperlen und wie beim Teflon. Das kann auch so ein Bild sein für, wie gehe ich mit Schwierigkeiten um. Und wie sollte ich es machen? Aber ich glaube, mit der Resilienz ist noch ein bisschen was anderes gemeint. Und jetzt habe ich euch hier ein schönes animiertes GIF gemacht. Von einem, wer kennt's? Ein Stehaufmännchen. Und immer, wenn der da dran zieht, jetzt nochmal, zack, dann geht das hin und her, das Stehaufmännchen, und der Kopf geht schon fast bis auf den Boden. Aber was passiert? Das kommt wieder zurück. Also stellt sich immer wieder hin. Das ist der Sinn dieses Spielzeuges. Zu sehen, wow, das stellt sich wieder hin. Und ich glaube, das ist für mich einfach so ein Bild für Resilienz, dass man halt eben nicht standhaft und stehen bleibt und gar nicht wackelt, sondern dass man wackelt, aber dass man sich dann wieder, dass man wieder aufsteht und aufstehen kann. Und vielleicht seid ihr so ein bisschen unterwegs bei Superheldenfilmen oder auch andere Filme. Da ist ja immer das Interessante, nicht hier Superman, der alles besiegt, Augen mit Lasern und so weiter, sondern was ist das Interessante, Oliver? Das Kryptonit. Na, das einzige Mittel, um Superman zu besiegen, ist das Kryptonit. Und da wird es dann halt interessant in diesem Film, was gibt es, was den Held wirklich einfach schocken kann und wie geht er damit um? Nicht wie er vorher irgendwie die 100 Sachen mit Links erledigt hat, sondern wie geht er eigentlich mit seiner Schwierigkeit um? Na, Superman hat Kryptonit, die Avengers haben Thanos, wie auch immer, du kannst das glaube ich in vielen Filmen sehen, erst geht alles gut und dann zum Ende hin kommt die große Schwierigkeit und jeder fragt sich, wird der Held das überstehen? Wird er danach wieder aufstehen? Und ich glaube, das ist das einfach, was die Menschen interessiert. Wie gehen andere mit Schwierigkeiten um? Und wie kommt man nach so einer Niederlage oder fast Niederlage wieder hoch? Schönes Gift. Und das Fazit in diesem Buch, was ich gelesen hatte, heißt es dann, okay, verwundbar, aber unbesiegbar. Na, also man ist nicht unverwundbar, wie der Ritter oder wie Superman, sondern man ist verwundbar und man bleibt es auch und man sollte das auch annehmen. Aber wie kann man denn unbesiegbar bleiben, dass man nicht liegen bleibt oder umkippt, sondern wieder aufstehen kann? Und das klingt für mich doch sehr nach Jesus, muss ich sagen. Also insofern passt das, glaube ich, einfach sehr gut zu dem Thema. Und wenn du in die Bibel schaust, dann finde ich da so Übersetzungswörter wie Ausdauer, Geduld, Standhaftigkeit, Bewährung, das findest du da immer wieder als Themen oder als Wörter und das bedient eigentlich irgendwie das gleiche Thema. Also da geht es um Resilienz und wie gehen wir eigentlich mit Schwierigkeiten um und die Bibel fordert uns da, glaube ich, immer wieder drauf auf, dort drüber nachzudenken. So, jetzt kommen wir zum ersten Teil. Ich habe zwei Punkte. Erster Punkt, ja, mein geistlicher Weg. So. Erstmal weiß. Ich würde euch jetzt mal bitten, einfach so eine kleine Zeitreise zu machen an den Tag eurer Taufe. Das ist für manche vielleicht ein bisschen länger her und schwierig, sich daran zu erinnern. Für manche kürzer. Aber wenn ihr euch da mal zurück bewegt, wie war es da? Was hat da vor dir gelegen? Wie hast du dich gefühlt? Was hast du für deinen geistlichen Weg erwartet? Wie soll der aussehen? Na, jetzt geht's los. Jetzt geht's vorwärts, the sky is the limit, irgendwann. Ne? Also so habe ich mich auf jeden Fall gefühlt und ich glaube viele von uns, ne? Weil das ist auch, warum haben wir uns taufen lassen, weil wir gesehen haben, es gibt da was Besseres, was Größeres in meinem Leben. Und jetzt geht's los, Sebastian freut sich. Ich bin ja in einer Messtechnikfirma und da geht es dann immer um Diagramme. Und jetzt bin ich da schon so lange, dass ich mir das jetzt auch angeeignet hat. Ja? Und was ist wichtig beim Diagramm? Natürlich unten Beschriftung der Achsen. Ja? Eine Zeit, die andere wusste ich schon wieder jetzt nicht. Du benennst es, wie du das willst. Ich glaube, das ist so eine geistliche Entwicklung, könnte man das nennen. Und bei mir hat die 1997 angefangen mit meiner Taufe. Und dann hatte ich eigentlich die Vorstellung, es geht so. Ja? Also ich habe natürlich auch nicht bei Null angefangen. Ich habe ja vorher schon fleißig die Bibel studiert, Jörn, ne? Und hatte so ein gewisses Niveau, hatte ich dort. Was? Jörn, pst. Aber meine Vorstellung war schon so, das ist ein geradliniger Weg. Das geht nach oben, ne? Jetzt geht es los. Und jetzt wäre ich eigentlich, kann mich nichts mehr aufhalten. Ne? Bis hier oben, EOL, End of Life. Also das Lebensende hier, Eintritt in das nächste Leben. Ne? Also es geht nur nach oben. Und vielleicht hast du das auch gedacht, zumindest unbewusst. Annette nickt. Und dann, was ist dann passiert? Dann kam die Realität. Oh nein. So, dann kam meine Realität. Ging erstmal runter. Dann kommen da noch so ein paar schöne Dellen. Und jetzt vielleicht Tag heute, Juni 2022. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen vor mir. Ich habe das versucht, so ein bisschen abzuschätzen. Ne? Man weiß es nicht. Aber ehrlich gesagt, das ist mein geistlicher Weg. Ne? Es ging tatsächlich erstmal ein bisschen runter nach meiner Taufe, dass ich dachte, oh nein, wie soll ich das leben? Und habe ich mich richtig entschieden? Und dann geht es natürlich hoch und dann gibt es so einfach Dellen in dem Verlauf. Das ist leider nicht so wie die gestrichelte blaue Linie, sondern eben hoch und runter. Und wenn du jetzt vielleicht mal überlegst, vielleicht sieht deine Linie auch so aus, vielleicht geht die auch manchmal drüber, über das Blaue. Oder runter oder ganz runter. Ne? Und Jörg hatte ja letztes Mal dieses Beispiel von Elia. Und ich glaube, die Linie von Elia war auch nicht blau, sondern rot. Na, die ging ganz schön runter, als er dann da geflüchtet ist und eigentlich sich den Tod gewünscht hat. Ging das sicherlich ganz schön nach unten. Und ja, das ist die Realität, glaube ich. Und wenn ihr mal ersten Vers in die Bibel schaut, Lukas 17, Vers 1, und guckt, was die Bibel dazu sagt. Sagt die eigentlich, es sollte die blaue Linie sein oder doch eher wie meine rote dort? Dann steht da in Lukas 17, Vers 1, erster Teil von dem Satz. Jesus sagte zu seinen Jüngern, es ist unvermeidlich, dass Dinge geschehen, durch die Menschen zu Fall kommen. Na, Jesus sagt, es ist unvermeidlich, dass wir so eine Entwicklung irgendwie nehmen, dass es rauf und runter geht. Und es ist wahrscheinlich so, dass wir Menschen immer so ein bisschen Probleme haben, so eine langfristige Entwicklung zu beobachten und daraus Schlüsse zu ziehen. Das sieht man so ein bisschen beim Klimawandel. So, was hat das jetzt für einen Unterschied, wenn ich das mache, auf die langfristige Entwicklung? Aber vielleicht, wenn ihr mal zurückblickt, dann könnt ihr mir vielleicht zustimmen, dass es da so eine Dellen gibt. Und klar, die Empfindungen, wie tief die sind, wie hoch die Berge sind, das ist nochmal von jedem unterschiedlich abhängig. Aber das gibt's einfach. Und Jesus sagt, das ist einfach unvermeidlich, dass sowas passieren wird in deinem geistlichen Leben, dass diese Schwierigkeiten kommen oder dass eben diese Dellen nach unten dort kommen. Und ja, ich habe mal überlegt, wie gesagt, ich habe jetzt nochmal überlegt, schreibe ich nochmal ein paar Linien ran, so von Elia, oder denk mal an Petrus, den seine Linie ging wahrscheinlich erstmal ganz nach unten, als er Jesus fast verleugnet hat. Und dann sicherlich auch nochmal so ein paar Sachen. Also selbst bei geistlichen Helden, glaube ich, zeigt uns die Bibel, dass deren Leben auch nicht geradlinig war, sondern dort hin und her geht. Und ich sage es euch jetzt, es ist total okay, dass es so aussieht. Ja? Wir müssen uns da nicht schlecht fühlen, wir müssen uns da nicht irgendwie komisch fühlen, dass es vielleicht bei uns so aussieht. Das ist total okay. Wichtig ist, glaube ich, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit? Und dann guckt mal mit mir in Jakobus, im Jakobus 1, der Vers 2. Da schauen wir, was Jakobus sagt. Bekannte Stelle. Jakobus 1, Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ja, seht es als Freude an, in diesen Tälern zu sein. Das ist natürlich was jetzt nicht unbedingt so zusammenpasst. Du sagst, hä, Prüfungen und Freude, wie kann das denn sein? Aber Jakobus sagt das so und ja, hat das, glaube ich, in seinem Leben gelernt. Das passt zusammen, Freude und Prüfung. Weil wenn du jetzt mal überlegst, wo lernst du eigentlich am meisten für dein geistliches Leben? Oben auf diesen Bergen, auf den Höhen oder in den Tiefen? Und da muss ich sagen, aus meiner Erfahrung tatsächlich in diesen Tiefen hier. Und zwar, ja, kann man sich jetzt streiten, ganz unten oder wenn es wieder hoch geht, aber ich glaube, Gott möchte, dass es dazugehört, diese Tiefen, dass wir lernen, damit umzugehen. Wie mit dem Stehaufmännchen zu sagen, ja, es gibt Sachen, die uns einfach umwerfen oder umwerfen wollen. Und wie kann ich lernen, dann wieder nach oben zu kommen? Und tatsächlich auch Freude zu haben, zu sagen, ja, ist in Ordnung, Gott ist bei mir. Ich kann da durchgehen, kann das mit Freude machen und kann auch wieder nach oben gehen. Und weiter heißt es hier auch Jakobus 1 in Vers 12, Jakobus 1, Vers 12. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt. Ja, ist das Wort wieder standhaft. Wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten. Wie der Herr es denen zusagt, die ihn lieben. Ja, er sagt halt, die Schwierigkeiten, die du durchgemacht hast, die bewirken Bewährung. Ach, schönes Wort, man wird wahrscheinlich einfach wehrhafter gegen solche Schwierigkeiten. Man bewährt sich, man wird vielleicht geduldiger mit sich selbst, mit anderen. Man wird ausdauernder auf jeden Fall. Ne? Sagt, okay, hey, das wird passieren und ich habe da noch ein ganzes Stück zu gehen. Das ist gut, wenn ich einfach ausdauernd bin. Aber natürlich, ich gebe es auch zu, dort unten in diesen Tälern zu sein, das ist natürlich auch durchaus gefährlich für meinen Glauben. Ne? Weil Satan nutzt das aus, dass ich verwundbar bin. Der hat da keine Gnade und stößt das Schwert nochmal in die Wunde oder wie auch immer du dir das vorstellst. Also der ist da sich bewusst, dass er uns da packen kann, dass er mich da packen kann. Ne? Und es kann durchaus sein, oh, hier war noch einer dran, dass es hier so runtergeht. Ne? Also dass man da wirklich nicht mehr irgendwie die Kurve kriegt und sagt, oh Mann, also hier mit meinem Glauben, da gehe ich wirklich irgendwie krachen. Ja? Nimm es mal weg. Aber das kann passieren. Na? Also davor sind wir nicht gefeit. Und das sagt die Bibel auch, dass wir davon nicht gefeit sind, dass wir immer über dem Strich bleiben. Das wird uns nicht versprochen, sondern ja, dass Jesus da bleibt und das Versprechen da bleibt. Und ja, was können wir dann da machen? Ich will da jetzt auch gar nicht viele praktische Tipps machen. Ich glaube, du hast, wenn du länger durch diese Täler und Höhen gehst, auch schon für dich gelernt, was dort hilft. Ich glaube, es ist gut, einfach weiter nach Gott zu suchen und den Blick zu heben, zu sagen, okay, wo will ich denn eigentlich hin? Und was ist denn eigentlich das Ziel? Und es ist jetzt nicht unbedingt hier irgendwo da auf dem Weg zu bleiben, sicherlich, aber den Blick zu heben und zu sagen, ja, es ist wichtig, einfach das zu sehen. Sicherlich ist es gut, einfach in Gemeinschaft zu bleiben, ja, diese Gespräche zu suchen, zu beten. Manchmal ist es auch, ich habe es mir aufgeschrieben, auch gut, einfach, habe ich für mich gemerkt, einfach mal weiter zu dienen. Nicht aufzuhören, sondern okay, ist gerade schwer, aber ich mache einfach mal weiter und tue das Gute, tue weiter das Gute, auch wenn es mir vielleicht gerade nicht gut geht in dem. Und ich habe halt für mich auch gemerkt, dass ich oft irgendwie Christentum auch mit Lebensverbesserung gleichsetze. Na? Also dass ich denke so, ja, also eigentlich bin Christ geworden, damit sich mein Leben verbessert, dass meine Beziehungen besser werden, dass meine Geduld größer wird und so weiter. Und wenn ich dann sehe, nee, das hat irgendwie nicht geklappt, dann ist es vielleicht leichter, dass man sagt, nee, das hat ja irgendwie nichts gebracht. Auch dieser Weg hat nichts gebracht. Und dort zu sehen, nee, also Jesus und Gott geht es halt nicht um Lebensverbesserung im Christentum. Das sind sicherlich Auswirkungen und positive Auswirkungen oft. Aber es geht darum, nach oben zu schauen, auf das Ende zu schauen, des Lebens hier, auf den Himmel. Und ich glaube, das brauche ich, um diese Kurve zu kriegen. Das ist, glaube ich, ein schönes Bild, wieder da die Kurve zu kriegen, diesen Blick nach oben zu richten und zu sagen, nee, nicht irgendwie in das Tal, sondern nach oben, auf den Himmel und dort diesen Blick zu heben und dort drauf zu gehen, ne, und das zu sehen. Und in Lukas 12, Vers 35 steht auch ein bisschen was über diese Haltung, die wir dort haben können. Lukas 12, Vers 35: Haltet euch bereit und sorgt dafür, dass eure Lampen brennen. Dann geht es nochmal weiter. Seid wie Diener, deren Herr auf einem Fest ist und die auf seine Rückkehr warten, damit sie ihm sofort aufmachen können, wenn er kommt und an die Tür klopft. Das sollte eigentlich unsere Einstellung sein in jeder Situation. Jesus kommt wieder. Wir sollten bereit sein. Vielleicht gar nicht mal da am Ende, sondern ein bisschen früher. Aber ich glaube, das hilft mir, zu sagen, ja, ich warte eigentlich auf was Größeres. Ich warte jetzt nicht, dass jetzt die Situation in meinem Leben verbessert oder die Menschen um mich herum oder meine Gemeinde, sondern ich warte auf Jesus und ich bin bereit, wenn er kommt, dort dran zu bleiben. Und letzte Stelle dazu, wieder im Jakobus. Jakobus ist da ein guter, guter Leitfaden. Im Jakobus 5, Vers 8 steht, Jakobus 5, Vers 8, fasst auch ihr euch in Geduld, da ist es wieder, und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Ja, wir sollen Geduld haben, unsere Herzen stärken im Glauben, ja, das ist, glaube ich, mit Resilienz dort gemeint, zu sehen, darauf zu reagieren Und jetzt gibt es noch eine Linie. Wenn man sich dann mal so diese Täler und Höhen anguckt, dann geht es doch nach oben. Vielleicht nicht ganz so, wie du es am Anfang erwartet hast bei der blauen Linie, aber wenn du da dran bleibst und diese Bewährung hast, dann wirst du geistlich auch wachsen. Und natürlich ist es Jesus und Gott egal, wo wir dort hinten ankommen, bei welcher Höhe. Ja? Wenn ihr euch erinnert an den Gekreuzigten mit Jesus, er hatte halt nicht so viel Zeit, um so geistlich da zu wachsen, aber er ist trotzdem, Jesus hat zu ihm gesagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Also das ist tatsächlich egal, wo du dort hinten ankommst. Aber ich denke, wenn wir dort dran bleiben, dann werden wir dieses geistliche Wachstum auf lange Sicht erleben und das sehen. Und hier nochmal, ihr kennt das vielleicht, ne? Hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Das ist so ein bisschen der Tipp dafür. Ne? Alles andere als leicht, das weiß ich auch. Ne? Und auch so diese Täler, die können lang sein, die können Zeit brauchen. Jörg hat es auch gesagt vor 2 Wochen. Ne? Das ist sicherlich kein, wo man schnipst und dann geht es weiter. Aber zu sehen, es gehört dazu. Und wir gehen da weiter. So, jetzt hatte ich eigentlich noch einen Einschub, aber den hebe ich mir jetzt auf für nächstes Mal. Wir wollen uns hier nicht überfordern. Zweiter Punkt ist eigentlich, was ich beobachte, wie ist es denn in meiner Gemeinde? Nicht die Gemeinde, eure Gemeinde, nee, meine Gemeinde. Ja, was können wir denn da lesen? Und da möchte ich euch auch bitten, einmal nochmal zurückzugehen. Am Anfang, Zeitreise, eure Taufe, wie habt ihr euch die Gemeinde vorgestellt? Wie soll die denn sein? Natürlich perfekt, ne? Und ich muss ehrlich sagen, wo ich das erste Mal in den Gottesdienst kam und mit Geschwistern geredet habe, da dachte ich hinterher schon, das ist jetzt hier irgendwie ein Film. Ne? Die spielen mir irgendwas vor, ne? Die sind so miteinander, wie kann denn das sein? Also entweder wird mir hier irgendwas vorgespielt oder da ist wirklich irgendwas anders. Ne? Also diese Beziehung zu sehen und auch wie wir miteinander umgehen. Und ja, vielleicht hast du auch so gedacht. Und dann hatte ich tatsächlich wieder die Realität eingeholt und ich könnte jetzt wieder vielleicht so ein ähnliches Diagramm malen, aber es gibt mal noch ein anderes. So, das ist die Gemeinde, ja, also ein Kreis und dort gibt es natürlich auch einen gewissen Randbereich. Ich habe den jetzt mal so ein bisschen gestrichelt gemalt, also das ist durchaus durchlässig und der ist vielleicht auch nicht so ganz klar definiert, wirst du jetzt sagen, wo fängt denn die Gemeinde an und wo nicht. Aber es gibt da schon auch Grenzen. Ne? Und Florian hat neulich über 2 zum Beispiel geredet, über Taufe und auch Jüngerschaft. Ich glaube, das sind schon Bereiche, wo wir uns definieren, wo wir sagen, ja, das ist unsere Gemeinde und dort fängt sie an, dort hört sie auf. Und dann sind wir da alle drin. Sind jetzt natürlich nicht alle, sondern ein bisschen stilisiert. Und wir sind alle an unterschiedlichen Plätzen in diesem Kreis. Und das ist auch total okay. Ne? Das ist nicht wichtig, dass wir jetzt alle in der Mitte sind oder alle in einem Bereich, sondern das ist total durchgemischt und du kannst dich jetzt selber fragen, wo stehst du jetzt gerade, wo fühlst du dich, wo du vielleicht stehst, aber wie gesagt nochmal, das ist eigentlich total egal, wo du bist. Jetzt kommt die große Preisfrage, wer ist in der Mitte? Oliver? Der Gemeinderat. Nein, gerade nicht, kein Mensch. Jesus ist in der Mitte. Ne? Jesus ist in der Mitte der Gemeinde. Und wenn du das jetzt vielleicht ein bisschen ja, einfach betrachtest, diesen Weg, deine Gefühle darüber, dann ist es schon so, dass in der Realität sicherlich auch da nicht so alles läuft, wie du dir das vorgestellt hast. Ne? Dass du Ideen hast und dann wird es doch anders gemacht und geht das nicht so, wie ich das doch eigentlich gut finden würde oder wie es richtig wäre. Na, und ich sage dir auch, wenn du im Gemeinderat bist, läuft das nicht so, wie du das willst. Und selbst wenn du Präsident des Vereins wärst, dann würde es auch nicht so laufen, wie du möchtest. Also das passiert. Und da kriegt ihr vielleicht jetzt auch schon wieder die Kurve zu dieser Resilienz. Na, auch damit muss ich umgehen lernen und klarkommen. Und wie gesagt, es ist jetzt nicht egal, wo ich stehe. Ich habe mir mal so überlegt, ein bisschen definiert es sicherlich meine Beziehung. Nicht die Anzahl, aber die Qualität der Beziehung, wo ich stehe. Aber definitiv nicht, was ich für eine Verantwortung habe oder wie viele Aufgaben ich erledige. Das wird mich nicht unbedingt so in die Mitte mehr befördern. Und was halt passiert ist, dass wir alle irgendwie so uns bewegen. Und verschiedenen Richtungen. Manche vielleicht sogar dort lang oder ganz toll nach innen. Aber wir bewegen uns hier alle in verschiedene Richtungen. Und dann seht ihr schon, das ist durchaus ein bisschen schwierig, wenn jeder irgendwie so sagt, ah ja, das ist der Weg, da gehe ich lang und das mache ich jetzt. Und meinen Bibelkreis nehme ich noch mit und dann gehen wir dort lang. Und das ist erstmal natürlich, klar, ganz toll, engagiert. Ich will was verändern, ich will was machen in der Gemeinde und das schätze ich total, ne, zu sagen, ja, ich möchte dort meine Geschwister unterstützen, ich möchte, dass die Gemeinde wächst, dass wir geistlich stärker werden. Aber, na klar, das ist, gibt dann manchmal so ein bisschen durcheinander und da braucht es einfach von uns dann auch so einen Blick in die Mitte. Ne? Einfach mal gucken, schaue ich da auf Jesus in dem, was ich mache? Ist es jetzt der Geist, der mir das vielleicht sagt oder ist es doch meine eigene Überlegung und was ich jetzt gerade sage, das sollte doch der Weg sein und sich da zu überprüfen und das versuche ich dann immer dann zu sagen, okay, wo ist denn mein Blick dahin, was will ich denn jetzt vielleicht gerade ganz vehement und habe ich diesen Blick in die Mitte und frage ich vielleicht nochmal, was will der Geist mir irgendwie sagen und dort, ja, was sollen wir machen? Und was die Bibel auch immer wieder sagt, ist, was wichtig ist und was die Schreiber in der Bibel auch wieder sagen, ist tatsächlich Einheit. Na, das ist, wenn du mal so überlegst, so ein Schlüssel für Gemeinde, ist Einheit. Na? Und ihr seht schon gut mit diesen Pfeilen, das ist schwierig dann, mit den Blauen dort Einheit zu haben. Aber es ist wichtig. Die Bibel spricht davon. Und ist jetzt die Frage, okay, wie sieht es aus? Na, was ist Einheit eigentlich für dich? Für mich. Und du kannst natürlich denken, Einheit sieht so aus, ne? Alle sind gleich. Ich habe jetzt mal bewusst kein Militärbild genommen, wo alle, ne, marschieren, die Soldaten sehen alle gleich aus, sondern hier mal solche kleinen Männchen. Kann man sich vorstellen, man denkt, oh, ich muss gleich denken und ich muss das gleich machen und dann haben wir Einheit. Ich glaube nicht, dass es so ist. Und wenn ihr euch da in der Bibel anguckt, was dort dazu steht, im 1. Korinther 12, Vers 12, bekannte Stelle, Kapitel 12, Vers 12. Denkt zum Vergleich an den menschlichen Körper. Er stellt eine Einheit dar, ja, da ist es wieder, die aus vielen Teilen besteht. Oder andersherum betrachtet, er setzt sich aus vielen Teilen zusammen, die alle miteinander ein zusammenhängendes Ganzes bilden. Genauso ist es bei Christus. Na, und der Körper besteht jetzt auch nicht immer alles aus Herzen, Gehirnen und so weiter, sondern auf ganz verschiedenen Teilen. Und trotzdem ist da eine Einheit notwendig. Müssen die Teile irgendwie zusammenwirken, zusammenstreben und zusammenarbeiten. Und genauso ist es bei uns. Wir haben unterschiedliche Gaben von Gott bekommen und Gott hat die uns gegeben, um die einzusetzen. Und wenn das fehlt, dann fehlt was. Und ich würde mir Gemeinde dann eher so vorstellen, klar ein bisschen größer, aber dass wir unterschiedlich sind, aber zusammenwirken. Und ich glaube, das braucht eben diesen Blick, mal den Blick zu erheben und zu sagen, okay, wo bewege ich mich denn jetzt hin oder was ist denn meine Ausrichtung, damit wir auch zusammenwirken können, damit wir da zusammenfinden können. Und ich habe halt für mich festgestellt, dass Uneinigkeit, also das Gegenteil von Einheit, das ist nicht unbedingt immer Konflikt, dass man sich so und ja, hier treffen irgendwie Meinungen aufeinander und es kracht und blitzt, sondern dass es ja einfach passiert, weil wir unterschiedliche Sichtweisen haben, weil wir unterschiedlich denken und funktionieren. Ne? Ich sehe das ganz oft bei uns im Gemeinderat. Wir denken einfach ganz anders und haben ganz unterschiedliche Ansichten und da ist keine richtig oder falsch. Ne? Aber wenn wir jetzt sagen würden, jetzt go for it, jeder geht in seine Richtung, das würde irgendwie nicht funktionieren. Also es ist nicht unbedingt immer Konflikt und wie gesagt, ich finde es toll, wenn wir uns engagieren, wenn wir sagen, ja, das will ich verändern und das würde ich gerne machen, wenn wir was bewegen wollen. Aber zu sehen, diese Einheit, die kommt nicht von alleine. Also es kommt nicht von alleine, fällt alles so zusammen und die Teile die kommen zusammen und bilden das Puzzle, sondern das kostet etwas. Das kostet mich etwas, das kostet dich etwas, diese Einheit zu suchen. Ja, und je nachdem, kostet es mehr oder weniger, aber das ist nicht kostenfrei, das ist nicht einfach so zu haben. Es braucht vielleicht Kompromisse, dass wir sagen, okay, ich sehe es jetzt vielleicht anders, aber wir gehen diesen Weg. Es braucht sicherlich irgendwie so ein Zurückstecken, dass ich mich selber zurücknehme. Vielleicht andere sagen, dass, ja, das ist jetzt, ich sehe es, ist wichtiger. Das kostet was, ich sag's nochmal, ne? Also diese Einheit. Und da müssen wir uns nicht, müssen wir nicht überrascht sein, zu sagen, wow, das ist notwendig. Ich glaube, ist ganz klar, zu sehen, dass Einheit notwendig ist, aber es muss zusammenpassen. Und um das zu erreichen, kostet es was. Und dort kommt wieder diese Resilienz ins Spiel. Vielleicht musst du dich jeden Tag so eine Entscheidung treffen oder jede Woche, jeden Monat, einmal im Jahr. Aber das wird wiederkommen. Und da ist natürlich auch die Bewegung da, dass ich sage, nee, das will ich jetzt nicht, mach jetzt was anderes. Na, aber ich glaube, jedes Mal, wenn du da dich überwunden hast, zu sagen, ich mache das, dann hat Jesus sicherlich gewonnen. Und wir als Einheit und kommen darin zusammen. Ja, und was, ich habe es mir aufgeschrieben, wirklich unvermeidlich auch in diesem Zusammenhang ist, du wirst in der Gemeinde Verletzungen erleiden. Ne? Also keine Frage, so dieser Weg so direkt nach oben, den gibt es nicht. Und vielleicht ist es tatsächlich auch so, weil wir so eine enge Gemeinschaft haben, tun die besonders weh. Ne? Und dann ist es natürlich leicht zu denken, ah, ist ja doch nicht perfekt hier. Ah, und nein, und schon wieder. Und das wäre mir jetzt irgendwo anders vielleicht nicht passiert. Aber das ist so. Ne? Und wir müssen da eine gewisse Widerstandsfähigkeit entwickeln, dem auch gut zu begegnen und dann nicht vielleicht verbittert zu werden oder zu sagen, na gut, dann bringe ich mich da nicht mehr ein oder sage ich das nicht mehr. Weil das ist keine Aufforderung, jetzt uniform zu sein oder zu schweigen. Nein, wir reden darüber. Ne? Aber wir versuchen, einen gemeinsamen Weg dort zu finden und wir brauchen unbedingt Ausdauer miteinander und Geduld und Liebe und Demut. Ja. Ich habe noch einen Vers im Kolosser 3, Vers 14, da steht: Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Ja, also was steht da? Die Liebe. Liebe zu haben, das ist ein guter Indikator für mich. Mache ich das jetzt aus Liebe oder mache ich es aus irgendwelchen anderen Beweggründen? Und ja, auch das soll uns zusammenschließen und auch Frieden zu haben und Frieden zu halten und dem nachzugehen. Und klar ist natürlich auch, wo sollte ich nicht unbedingt elastisch sein? Bei Grundlagen und bei Überzeugungen, da sollen wir nicht elastisch sein, da sollten wir drüber sprechen und die auch vehement verteidigen. Na, das ist auch immer gut, aber es sind nicht so viele. Es sind nicht irgendwie viele, sind Meinungssachen. Da kann ich vielleicht schon elastisch sein, aber klar, die Grundlagen, da sollten wir auf jeden Fall dranbleiben. Und ich habe einen Vers gefunden, der meine Gemeinde gut verkörpert. Und so wie ich das sehe, und ich will das wirklich auch sehr positiv sehen, weil ich einfach sehr viel bei uns sehe und sehr froh bin, in dieser Gemeinde zu sein. In Offenbarung 2, im Vers 19, drückt es ganz toll aus, wie ich finde: Ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deine Liebe, deinen Glauben, deine Hilfsbereitschaft und deine Ausdauer. Ich weiß auch, dass du heute sogar noch mehr tust als früher. Also das ist so, wie ich mich fühle und das sehe ich bei euch. Ich hoffe, ihr auch. Und ja, das ist einfach ein ganz, ja, ein tolles Gefühl. Jetzt kommen wir zum Abendmahl am Ende. Und ich habe es geschrieben, auf Jesus schauen, Resilienz lernen. Natürlich, von wem können wir das besser lernen als von Jesus? Ich zeige euch nochmal hier kurz dieses Buch. Ja, war sehr wissenschaftlich, habe mich ein bisschen durchgequält. Und in dem Buch geht es natürlich so ein bisschen darum, ja, Resilienz, hat das jeder? Warum hat das einer mehr, einer weniger? Und dann wird das so ein bisschen auseinandergenommen. Die Gene und die Epigene, habe ich gelernt, gibt es auch noch. Oder die Erziehung oder mein Umfeld ist es, der jemanden widerstandsfähiger macht und jemand weniger. Erlebnisse, die ich hatte, die mich prägen. Und dann am Ende gibt es hier so ein Kapitel, da gibt es dann so die guten Tipps, was man machen kann. Und nach den guten Tipps, da gibt es Zitat: Man könnte auch noch sagen, werden Sie spirituell. Na? Zahlreiche Studien zufolge kommen Menschen besser durch schwierige Lebensphasen hindurch, wenn sie an etwas Höheres glauben. Also ein bisschen verschwurbelt, auch in diesem Buch. Na? Ist die Essenz drin? Da dachte ich so, okay, Ja, gut. Da steht dann natürlich im Fortgang, dann ist auch egal, an was du dann glaubst, ne? Da habe ich jetzt nicht weitergelesen, aber ich glaube schon, ne? Das ist, wo die Welt dann auch irgendwo ankommt. Und natürlich geht es in dem Buch zu sagen, hey, schau auf dich, du wirst es machen, du kannst es, du kannst auf dich vertrauen und dich dort selbst rausziehen aus dem Loch und positiv denken. Ich glaube, wir haben eine bessere Idee, auf Jesus schauen. Ne? Er kann das bewirken. Er gibt uns das, was wir brauchen. Und wenn wir dort raus, ich hatte es vorhin gesagt, ja, dann lasst uns da auf Jesus schauen und sehen, er ist der Fels, er ist derjenige, der sich da nicht verändert. Und das ist immer gut, sich um sich zu orientieren, um diesen Kompass dort auszurichten. Und im Hebräer 3, Vers 1 steht genau das. Hebräer 3, Vers 1, richtet daher eure ganze Aufmerksamkeit auf Jesus, liebe Geschwister. Auch ihr gehört ja zu denen, die geheiligt und zur Teilhabe an der himmlischen Welt berufen sind. Seht auf ihn, den wahren Apostel und Hohepriester, zu dem wir uns alle bekennen. Und ich denke, das ist was, warum wir auch jede Woche das Abendmahl feiern, diesen Blick auszurichten, meinen Kompass vielleicht zu justieren auf Jesus, mein Herz wieder mit Jesus zu füllen. Ich finde es auch immer schön zu sehen, ja, wenn ich mein Herz mit Jesus fülle, dann bleibt da nicht so viel Platz für den ganzen anderen Kram. Das ist sicherlich gut, aber eben da aufs Kreuz zu schauen und dann zu sehen, ich brauche nichts weiter. Ich schaue aufs Kreuz, Jesus hat alles schon gemacht. Jesus ist für mich einmalig, endgültig gestorben und ich brauche nichts weiter. Das genügt. Natürlich, klar, muss ich auch diesen Blick haben, aber weiter ist nichts notwendig. Und das finde ich immer sehr, sehr erfrischend und auch sehr, kann man ausatmen zu sehen, ja, ich richte meinen Blick auf Jesus. Und das ist der Blick, den ich haben will. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, was auch oft, wenn du bei Google Resilienz eingibst in der Bildersuche, dann kriegst du solche Bilder, ne, so eine kleine Pflanze, die auch durch Beton oder was auch immer das ist, Asphalt durchwächst. Und da dachte ich gleich, ja, das ist wie Jesus. Ne? Er ist da durch, strahlt und lässt sich da nicht aufhalten von sowas. Und wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir das machen. Abschließend Epheser 2, Vers 8, allerletzte Stelle. Da steht Epheser 2, Vers 8, noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist ein Geschenk Gottes. Und damit ich euch ins Abendmahl entlassen. Ihr wisst Bescheid, dort an der Seite sind die Becher. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst uns beten. Vati, lieber Gott, vielen Dank, dass wir hier zusammenkommen können, Vater. Und wir sind ja nur teilweise versammelt, wie wir es gehört haben. Wir wollen beten für unsere Geschwister, die ja unterwegs sind, zu Hause sind, vielleicht krank sind oder aus sonstigen Gründen nicht kommen können, aber hier vielleicht am Bildschirm sein können, Vater. Du hast uns zusammengeführt und zusammengebracht und uns ja Jesus gegeben, Vater. Und dafür möchte ich dir danken, Vater. Ich möchte dir danken, dass du uns alles gegeben hast, dass wir diesen Weg bis zum Ende gehen können. Alles ist schon da. Und ja, es ist an uns, diesen Weg zu gehen. Der ist nicht immer einfach. Und ja, wir brauchen diese Geduld. Wir brauchen den Blick nach oben. Wir müssen irgendwie Stehaufmännchen werden, auch in unserem Glauben, Vater. Und wir danken dir, dass du an unserer Seite bist. Ob wir auf dem Berg sind oder im Tal sind, du bist nicht weg. Du verlässt uns dort nicht an der Talsohle, sondern du bist noch viel näher bei uns. Vater, und ich bete, dass wir dann diesen Blick heben können, dass wir dich sehen können, dass wir mit dir weitergehen und dass wir bis zum Ende durchhalten und dort auf dich schauen, Vater. Jesus, du bist gestorben für uns, Vater. Blut ist geflossen. Wir wollen uns daran erinnern im Abendmahl, dass das endgültige Opfer war, Vater, was uns freigemacht hat und was für immer bleiben wird. Und wir beten in Jesus' Namen. Amen.